Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Anne Engelshove, die du in Folge 51 des Bildungsfrauen-Podcasts kennenlernen kannst, habe ich die Führungswerkstatt Bildung und Soziales ins Leben gerufen. Hier kannst du deine Kompetenzen als Führungskraft weiterentwickeln. Mit inspirierenden Impulsen, einem geschützten digitalen Lernraum, Teilnehmenden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und Einzelcoachings. Neugierig geworden? Dann schau gern vorbei auf führungswerkstatt-bildung-soziales.de. So, und nun geht's weiter mit dem Podcast. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Der Wunsch zu lehren war immer da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wie kann ich diesen Wunsch erreichen? Die Professur habe ich schon lange abgeschrieben, denn ich habe schon in der Promotion gemerkt, es ist nicht so einfach. Und vor allem als Frau muss man sich irgendwann auch entscheiden, möchte man Wurzeln oder möchte man ein Nomadenleben führen in der Hoffnung, einen Ruf zu erlangen oder nicht?
Wir versuchen, Frauen außerhalb zu finden, die für den Beruf in Frage kommen. Das war das Besondere. Wir sprechen Frauen aktiv an, damit sie den Beruf kennenlernen.
Mehr Frauen in die Wissenschaft. Diesen Appell gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und der Weg in eine akademische Karriere ist gar nicht mal so einfach, denn Professuren sind rar gesät. Doch was, wenn sich dann doch plötzlich Türen auftun? Genau das ist das Ziel des Projektes Traumberuf Professorin Plus. Alle Hochschulen für angewandte Wissenschaft sowie auch die dualen Hochschulen in Baden-Württemberg haben sich zusammengeschlossen, um mehr Frauen den Weg zur Professur zu ebnen. Wie das funktioniert, das erzählen Professorin Sissi Kloss, Projektleiterin und Mentorin, und Dr. Melike Nihan-Alpagin, aktuelle Mentee, in unserem Gespräch. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast und heute mit einem, wie ich finde, spannenden Thema, weil mich das auch schon mal umgetrieben hat am Ende meines ersten Studiums, nämlich die Überlegung, wie könnte denn vielleicht eine wissenschaftliche Karriere aussehen? Ich bin, wie ihr wisst, den Weg nicht gegangen, sondern habe dann einen anderen Weg eingeschlagen. Aber für Frauen in Baden-Württemberg, die sich dafür interessieren, gibt es ein sehr, sehr spannendes Projekt aktuell in der zweiten Runde, nämlich Traumberuf Professorin Plus heißt das. Und ich freue mich, mit Frau Professor Sissi Kloss und mit Frau Dr. Melike Nihan-Alpagin zu sprechen, die in ganz unterschiedlichen Rollen in dem Projekt beteiligt sind. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Hallo.
Ja, hallo.
Genau. Vielleicht stellen Sie beide sich doch einfach erstmal vor. Und Frau Professor Kloss, ich würde gerne mit Ihnen erstmal anfangen. Also, wer sind Sie, was machen Sie so und wie sind Sie auch in das Projekt reingekommen?
Ja, gerne. Also, mein Name ist Sissi Kloss und ich bin Professorin für Informations- und Medientechnik schon lange an der Hochschule Karlsruhe. Und ja, das Projekt hat eine initiale, ja, Grund gehabt, weil wir, ich und meine Kolleginnen, alle eigentlich per Zufall in die Professur an der Hochschule gekommen sind. Wir wären nie, und ich auch nicht, alleine auf die Idee gekommen, uns für eine Professur zu bewerben. Aber mich hat damals eine gute Freundin angesprochen und mich auf diese Stelle aufmerksam gemacht. Und meine Kolleginnen wurden auch immer, die eben so gleiche Generation sind, wurden von irgendjemand aufgefordert, darauf hingewiesen. Und gleichzeitig gibt es eben viel zu wenig Professorinnen noch an den Hochschulen. Also wir haben in Baden-Württemberg einen Durchschnitt von 20%, aber an vielen technischen Hochschulen wie bei uns sind es auch nur 12% Frauen in der Professur. Und das hat initial den Ausschlag gegeben, dass wir mit Kolleginnen in der Gleichstellung damals gedacht haben, wie können wir Frauen von diesem Beruf überhaupt mal einen Einblick geben und die auf diesen Beruf hinweisen. Und das war das Vorgängerprojekt, das hieß auch schon Traumberuf Professorin und war ein Verbund von 7 Hochschulen da in Baden-Württemberg. Und da hatten wir auch einen fulminanten Erfolg, nämlich in nur 3,5 Runden konnten schon 36 unserer Mentees berufen werden. Und das hatte natürlich auch einen guten Effekt, aber auch gezeigt, dass die Art und Weise, wie wir das angegangen sind, sicher sinnvoll ist. Und letztendlich hat es dafür zu geführt, dass wir ein Nachfolgeprojekt aufsetzen konnten, jetzt Traumberuf Professorin Plus. Und das ist ein Verbund von allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und der Dualen. Das ist also nochmal deutlich größer. Und ja, und ich habe die Projektleitung von Anfang an schon in dem alten Projekt und jetzt auch in dem neuen. Und daher, ja, ist es irgendwie ein bisschen mein Baby, aber lange nicht allein. Es waren viele und sind viele Kolleginnen und Kollegen dabei.
Ja, vielen Dank schon mal für den ersten Überblick und Einblick. Das klingt ja unheimlich spannend. Und Sie haben gerade auch schon das Wort Mentee verwendet. Also Sie sind ja Mitinitiatorin und Projektleitung. Und Frau Dr. Alpagin, Sie haben nämlich eine ganz andere Rolle. Sie sind nämlich Mentee in diesem Projekt. Vielleicht stellen Sie sich auch noch mal kurz vor.
Ja, danke. Das ist richtig. Ich bin sogar Sissys Mentee, zu meinem großen Glück, muss ich sagen. Ich komme ursprünglich aus der Geisteswissenschaft, also aus einem ganz anderen Fachbereich. Ich habe auch Theaterwissenschaft studiert. Ich habe darin auch promoviert. Das war eine Kombination aus Theaterwissenschaft und Orientalistik. Ich habe auch meine Sprachkenntnisse eingesetzt und habe dann zu einer Nische promoviert. Das war natürlich das große Glück meines Doktorvaters seinerzeit. Bin dann aber in einen ganz anderen Bereich gekommen. Ich habe dann im interreligiösen Dialog gearbeitet, im christlich-islamischen Dialogbereich, fast 10 Jahre. Es war auch eine wundervolle Zeit, habe viele tolle Menschen kennengelernt, aber der Wunsch zu lehren war immer da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wie kann ich diesen Wunsch erreichen? Die Professur habe ich schon lange abgeschrieben, denn ich habe schon in der Promotion gemerkt, es ist nicht so einfach. Und vor allem als Frau muss man sich irgendwann auch entscheiden, möchte man Wurzeln oder möchte man ein Nomadenleben führen in der Hoffnung, einen Ruf zu erlangen oder nicht? Und ich habe mich dann dagegen entschieden, traurigen Herzens, und habe dann gesagt, okay, dann ist mein Weg eben ein anderer, vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, aber nicht im akademischen Bereich. Und habe dann diese Richtung gewählt und mittlerweile habe ich dann die Lehre doch in mein Leben gezogen, indem ich Lehrerin für Sprachen, für Deutsch als Fremdsprache gewählt habe und das mit sehr viel Liebe unterrichte. Mittlerweile bin ich auch Deutschprüferin. Das heißt, ich bin in allen möglichen Bereichen der Sprache tätig und ich liebe es. Privat lektoriere ich noch. Das heißt, Sprache und Kommunikation und internationale Orte sind mein Ding. Aber ich hatte ehrlich gesagt die Professur schon lange abgeschrieben. Das war gar nicht so. Das kam eigentlich durch Zufall. Ich habe vor 1,5 Jahren wie durch ein Wunder eine E-Mail in meinem Posteingang gefunden. Ich weiß bis heute nicht, wie diese E-Mail mich gefunden hat. Und da hieß es Informationsveranstaltung der Hochschule München, Frauen in die Hörsäle. Und dann dachte ich mir, was ist denn das? Ich hatte mich in keinen Newsletter angemeldet, nichts. Aber ich bin dann so neugierig geworden, dass ich hingegangen bin und ganz begeistert wieder rausgegangen bin und gesagt, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann das vielleicht doch schaffen. Vielleicht ist es doch möglich, sogar ohne Habilitation in die Professur zu kommen, dann aber nicht an der Universität, dafür an der Hochschule. Und dieser Weg war mir unbekannt. Ich kannte nur die Universität, weil ich aus diesem Bereich kam und ich dachte, entweder da oder gar nicht. Und auf einmal hat sich mir eine Tür eröffnet, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe dann viele Stunden am Computer verbracht und gesucht und gesucht und habe dann dieses Mentorenprogramm gefunden. Traumberuf Professorin Plus und habe mir gedacht, okay, ich habe nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall bleibe ich da, wo ich bin. Ich lehre ja schon, also versuche ich es. Und seitdem bin ich in diesem Programm.
Ja, das klingt ja auch nach einem etwas verschlungenen Weg mit einigen Enttäuschungen und Überraschungen. Und tatsächlich merke ich, habe ich da auch privat wirklich Anknüpfungspunkte. Ich habe nach meinem ersten Studium nämlich auch überlegt, gehe ich in die Wissenschaft. Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, ich habe damit auch geliebäugelt und dann hatte ich aber am Ende meines Studiums auch ein Säugling. Also ich war während der Diplomarbeit schwanger. Und diese Aussicht auf dieses Nomadenleben, wie Sie ja gerade auch schon gesagt haben, die fand ich dann so abschreckend. Also für befristete halbe Stellen quer durch die Republik irgendwie und daneben noch promovieren und so. Und dann war mein Weg erstmal zu versuchen, neben der Mutterschaft zu promovieren. Ich habe dann auch noch ein zweites Kind bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, also weil dann habe ich auch noch einen Job gehabt und zwei kleine Kinder und dann noch die Dissertation und irgendwann habe ich gemerkt, das wird zu viel und ich habe die Dissertation abgebrochen. Und für mich war das okay, weil ich gemerkt habe, in dem Berufsfeld, wo ich war, fühlte ich mich total heimisch. Aber also diese Unsicherheit, ne, wie funktioniert es eigentlich, eine akademische Karriere zu machen? Wie funktioniert es auch mit Familie, wenn man nicht quer durch die Republik reisen will oder wenn man auch ein bisschen Sicherheit haben will, wenn vielleicht auch der Partner, so war es bei mir, hier einen festen Job hat in Hannover und auch klar war, wir bleiben in Hannover irgendwie. Wie kann das gehen? Und ich bin auch wissenschaftsnah sozusagen immer auch tätig, aber eben nicht in der akademischen Karriere. Und ne, also diese ganzen Gedanken sind ja auch, glaube ich, vor allen Dingen weibliche Gedanken. Wie kann ich das eben auch vereinbaren, ja, wenn ich auch beides will, you can have it all, heißt es dann ja immer so schön, aber manchmal sind die Rahmenbedingungen so, dass es einfach schwierig wird. Was beobachten Sie, Frau Professor Kloss, aus Ihrer Perspektive? Sie begleiten das Thema ja nun auch schon lange und haben ja vielleicht auch selber Erfahrung im Freundeskreis.
Ja, also ich habe selbst persönlich sehr viel Erfahrung, auch im Hinblick auf Familie und Beruf. Ich habe auch einen Sohn und hatte den bekommen, als ich eben zwei Firmen schon hatte und dann die Professur noch bekam. Also das war auch eine Herausforderung und eben ja, wie so im Allgemeinen gesehen, ein Unding, das kann doch nicht klappen. Und wie kann man nur, die spinnt ja und wie auch immer. Und das ist bis heute, muss ich ehrlich sagen, oft bei Frauen wirklich nicht einfach, dass sie sich gut darstellen und trotzdem auch die Anerkennung bekommen und die Unterstützung vor allem. Und unser Projekt soll auch da ganz stark mithelfen. Also schon allein dadurch, dass man Kontakt kriegt zu anderen Frauen, die in ähnlicher Situation sind. Das war zum Beispiel bei uns überhaupt nicht. Ich hatte gar niemand, die nur ansatzweise ähnlich im Lebensstil war wie ich. Also nur mein ganz, ganz privates Umfeld. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich austauschen muss. Ja, und man muss sich austauschen, man muss mal Fragen stellen können, man hat mal was Gutes zum Austauschen, aber auch Probleme. Und da ist unser Netzwerk mittlerweile so groß geworden und so schön und dieser Austausch funktioniert und ist ein ganz großer Teil für den Erfolg auch, dass die Frauen sagen, ja, hier habe ich endlich mal ein Forum, wo ich mich verstanden fühle und wo ich auch mit meinen Belangen ankommen kann. Und das ist etwas, was eben nach wie vor noch ganz viel zu wenig da ist. Also, weil es eben diesen beruflichen Kontext braucht. Ich kann nicht in tausend irgendwelche Netzwerke mich begeben, allein schon zeitmäßig. Es soll ja wo sein, wo ich auch wirklich was beitrage, selber natürlich, aber auch was mitnehmen kann. Und das ist nicht so einfach. Und unser Projekt ist da schon genau drauf hinaus gezielt und soll eben dann Frauen auf dem Weg dahin begleiten. Aber auch wenn sie in die Professur gekommen sind, ist es ja nicht zu Ende. Da muss man eben auch weiter Unterstützung haben oder sich austauschen können. Ja, und das ist wichtig.
Ja, also das Netzwerk und auch das Mut machen, das Einblicke geben, die Idee davon, wie so ein Weg auch aussehen kann und wie ein Weg vielleicht auch anders aussehen kann als so ein Standardweg, das ist ja elementar wichtig, würde ich sagen, ne? Und Frau Dr. Alpagin, Sie haben das auch schon angesprochen, dass Sie gesagt haben, irgendwann haben Sie gedacht, der Zug ist abgefahren. Also Professur und ich, das wird irgendwie nicht mehr klappen dafür. Ist da, ich weiß nicht, die Lücke zu groß oder zu wenig Anschluss oder zu wenig Möglichkeiten? Das heißt, es gibt ja eine Vorstellung davon, wie so ein typischer Karriereweg aussehen muss für eine akademische Karriere. Da ist ja unheimlich viel Druck dahinter, viel Norm, Gradlinigkeit, ganz viel Arbeit. Und wenn man da einmal irgendwo stolpert auf dem Weg, ist schon gleich die Angst da, das wird jetzt nichts mehr. Oder wie haben Sie das empfunden?
Tatsächlich war es auch bei mir so, nach der Promotion und während der Promotion habe ich ja auch immer gearbeitet. Ich musste mich ja auch finanzieren. Und nach der Promotion dann die Habilitation und dann wieder überlegen, okay, wie finanziere ich mich da? Wie komme ich da durch? Ich will ja nicht bis 40 immer nur, ich sag mal, Nebenjobs machen, meinen akademischen Weg zu finanzieren und darauf zu hoffen, dass mal endlich der Ruf kommt, das wollte ich nicht. Und da musste ich mich irgendwann entscheiden, entweder mal richtig Geld verdienen und mein Leben auch finanzieren können oder einem Traum hinterherjagen, der vielleicht nie in Erfüllung geht. Und da musste ich irgendwann auch realistisch sein und sagen, okay, die Promotion, da habe ich schon 10 Jahre meines Lebens mit dem Studium investiert in meine Bildung. Und irgendwann muss ich halt den Tatsachen ins Auge sehen. Ich hatte auch keine Möglichkeit, an der Uni weiter zu bleiben, zumindest nicht in kurzfristiger Zeit, in absehbarer Zeit. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann soll das nicht sein, denn wie groß ist die Chance, dass genau dann eine Chance sich mir eröffnet und ich dann da reinkomme und dann nicht nur immer für ein paar Semester dort bin, sondern richtig bleiben kann und mir dann vielleicht in einer neuen Stadt ohne Freunde, ohne Familie ein neues Leben aufbaue und bis dahin immer von Stadt zu Stadt hoppen muss. Das wollte ich einfach nicht mehr. Das war für mich nicht. Ich bin dafür vielleicht zu sehr in meiner Stadt auch verwurzelt, vielleicht auch zu sehr aufgrund meiner Familienbiografie, denn wir waren ja, ich bin ja ein Kind aus einer Migrantenfamilie. Das heißt, wir hatten immer wenig Familie hier in Deutschland und ich wollte nicht auch dieses bisschen Familie verlieren. Also wollte ich dann doch lieber in meiner Stadt bleiben. Das war dann auch eine persönliche Entscheidung. Und meine Eltern und meine Geschwister in meiner Nähe haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Nomadenleben ist doch nichts für mich. Ich hätte es vielleicht die ersten 5 Jahre toll gefunden, aber dann vielleicht 10, 15 Jahre. Und vor allem, wenn es an der Universität, habe ich das Gefühl, nicht geradlinig geht, also direkt vom Studium in die Promotion, von der Promotion in die Habilitation und dann den akademischen Weg. Wenn da mal ein Ausschlag ist, dann ist man gleich raus. Und wenn man nicht währenddessen auch noch x Artikel veröffentlicht hat, dann ist man raus. Und da habe ich gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. So geradlinig ist das Leben nicht und nicht mein Leben. Und da musste ich eine Entscheidung
Ja.
treffen.
Ja, und das sind ja auch echt ganz, ganz persönliche Beweggründe auch. Und ne, die sind ja einfach da, wenn man das Gefühl hat, ich will einfach hier bleiben, weil es mir hier gut geht und weil meine Wurzeln hier sind. Ne? Also, oder mein, bei mir waren es dann die Kinder und mein Mann und auch die Vorstellung davon, wie ich Familie leben möchte. Aber genauso auch, wenn keine Kinder da sind, es gibt ja 100 Millionen Gründe, warum man einfach sagt, ich fühle mich hier zu Hause und ich will hier auch bleiben. Ich stelle mir mein Leben anders vor. Und dieses ständig unterwegs sein, ständig in Befristung sein, ist ja auch einfach unheimlich anstrengend. Also irgendwann will man ja auch so einen Plan haben und nicht immer von einem es sei denn oder es könnte zum nächsten es könnte. Ne? Also das ist ja auch unheimlich anstrengend. Was unterscheidet denn, Frau Professor Kloss, eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft von einer Professur an einer Universität? Weil da scheint es ja Unterschiede zu geben.
Ja, es ist wirklich deutlich anders. Und das ist das Gute auch und auch ist ja auch extra so gewollt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben Frauen das mal kennenlernen. Also anders ist schon mal, dass es einen hohen Lehranteil hat. Also die normale Vollzeitprofessur hat 18 Semesterwochenstunden. Das ist immer eine Dreiviertelstunde. Also das ist Vollunterricht während des Semesters. Und natürlich dann die Betreuung der Abschlussarbeiten. Das ist schon mal eine Geschichte und dass die Gruppen, mit die man unterrichtet, deutlich kleineren Umfang haben. Also das kann mal in ganz ersten Semestern auch mal an die 100 gehen, aber in der Regel sind es so um die 30 oder sogar dann drunter. Heißt, man hat einen sehr guten Kontakt, einen direkten Kontakt zu den Studierenden. Das ist auch gewünscht. Also man tut nicht einfach irgendwo fernab noch dazu über irgendein Screen präsentieren. sondern man steht im Raum, man geht rum, man jetzt in meinem Fall, wenn man dann mit Tools am Rechner arbeitet, man setzt sich neben die Gruppen und schaut, was sie machen. Und dieser direkte Kontakt ist halt, wenn man es mag, unheimlich schön. Und da kommt ein sehr intensiver Austausch auch zum Teil mit den Studierenden zustande, was an der Uni, wenn das gerade große Studiengänge sind, einfach nicht mehr so stattfinden kann. Und dann ist eben ein weiterer Aspekt, dass man eingebunden ist, auch, sagen wir mal, nicht verpflichtet, aber doch gewünscht in die Selbstverwaltung. Das heißt, man übernimmt nach und nach, wenn man schon mal an der Hochschule ist, auch Aufgaben wie zum Beispiel Studiengangsleitung oder eben Praktikantenamt und bis hin eben zur Gleichstellung ist eine sehr gute Stelle auch und Funktion. Und man hat eben keinen so Mittelbau. Ja, das ist auch was, was an der Uni natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Und bei uns gibt es per se nicht einen Mittelbau. Das heißt, man macht alles selber erstmal und hat dann natürlich und heute vermehrt auch der Wunsch, die Möglichkeit, Forschungsanträge zu stellen und dort auch Stellen vorzusehen und über den Forschungsantrag und das Projekt dann auch Stellen zu besetzen, die dann im eigenen Team bleiben. Ja, und das mache ich bis heute mit sehr viel Freude. Aber das ist natürlich auch wieder sehr zeitintensiv und kommt ja noch on top und zu der Lehre, die sukzessive dann je nach Umfang der Forschung auch wieder reduziert werden kann. Aber erstmal hat man es dann parallel. Und das ist so eine andere Organisation. Und man ist halt auch mehr, also in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber eben mehr mit der Praxis verbunden. Heißt, das machen die heute in der Uni auch, aber bei uns noch mehr ist wirklich von Anfang an gewünscht, dass man engen Kontakt zur Praxis hat. Viele bringen ja aus ihrem bisherigen Berufsleben schon Kontakte mit und leben das weiter. Andere entwickeln neue Kontakte, sodass ein Austausch der Studierenden mit den Firmen, mit den anderen externen Organisationen stattfindet und man auch sehr nah immer die Entwicklungen und die Bedarfe in unserem Umfeld eben durch die Praxis miterlebt. Und das finde ich unheimlich spannend. Und das ist natürlich auch etwas, was ja, sich deutlich unterscheidet in dem Maß von der Universität.
Ja, jetzt haben Sie ja vorhin schon erzählt, dass Sie zwei Unternehmen gegründet haben und Mutter waren und dann kam noch die Professur dazu auf Umwegen. Mögen Sie da noch mal so ein bisschen erzählen, wie sich das bei Ihnen gestaltet hat und wie sich das dann auch weiterentwickelt hat mit den beiden Gründungen? Also ist es so geblieben, dass Sie weiterhin auch außerhalb der Hochschule gearbeitet haben oder hat sich doch nachher mehr auf die Professur konzentriert? Also wie war so Ihre Entwicklung da aus der unternehmerischen Praxis hin in die Wissenschaft?
Ja, also das ist ja auch ein besonderer Weg und ich habe halt immer gern schon unterrichtet. Das muss ich sagen, das liegt mir von Kind auf fast. Ich habe auch schon immer Nachhilfeunterricht gegeben und sowas und deswegen hatte ich da schon immer einen Draht dazu. Und auch in unseren Unternehmen, wir haben eben auch da ein neues Feld aufgetan und da mussten wir unsere Mitarbeitenden erstmal immer für den Job trainieren und da hat das war einfach selbstverständlich und eine Firma hat dann auch so einen Schulungsbetrieb praktisch organisiert, wo wir unsere Themen auch als Schulungen angeboten haben, sodass der Lehr- und Schulbereich war mir schon vertraut. Und dann eben habe ich in der Chance, also das war für mich die große Chance und Herausforderung, dass der Studiengang ganz neu eingerichtet wurde. Und ich hatte mit zwei Kollegen zusammen das Glück, dass wir den ganz neu von Null aufbauen konnten. Und es war überhaupt der zweite seiner Art in Deutschland. Und ich wusste aus den Firmen, die diesen Bereich ja bedient haben, wie der Bedarf ist in der Wirtschaft und habe gesehen, was da für ein Potenzial steht, wenn wir junge Leute eben nicht erst in der Firma ausbilden müssen, sondern wenn die schon mit Wissen daherkommen, was in den Firmen gebraucht wird. Und das hat mich wahnsinnig motiviert und das wollte ich gerne. Aber natürlich damals, das war 97, war eigentlich Vollzeitprofessur und auch wohnen in Karlsruhe. Und ich wohne in Bayern. Und das war hat alles nicht so gestimmt. Mein Sohn war klein und die Firmen waren da. Ich hatte die Geschäftsführung. Und dann ging es so, dass ich ein Jahr eben Probezeit hatten wir damals noch. Und das lief sehr gut, noch mit natürlich wenig Studis, weil es ja noch so frisch war. Und nach dem Jahr muss man sich entscheiden, oder auch die Hochschule, bleibt die oder nicht. Und dann hieß es, ja, gerne soll ich bleiben, aber eben volle Stelle. Und eben dann würde das bedeuten, ich soll auch nicht mehr die Geschäftsführung machen von den Firmen. Und das war ich aber noch so mittendrin, und auch da war ich total immer, ja, war auch hing mein Herz dran. Und dann habe ich gesagt, gut, also das kann ich jetzt im Moment noch nicht machen, aber ich würde eine halbe Stelle nehmen. Und das war erstmal, nein, das gibt's nicht und das hat es nie gegeben und das wird's nie wieder geben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich es nicht machen. Und dann hatte ich damals das Glück, dass ich weiß nicht, wie ich in Kanälen wie bei der Malike eine andere Hochschule davon Wind bekommen hat und damals noch einen Fax in unser Sekretariat geschickt hat. Sie würden mich nehmen, ob ich jetzt Viertel komme oder halb. Und dann bekam der Anruf kurz vor Ablauf des ersten Jahres von unserem Dekan und er hat gesagt, wir haben eine Lösung, ich kriege eine halbe Stelle. Und so konnte ich das Ganze in der Konstellation tatsächlich starten. Und war auch natürlich eine Riesenherausforderung, aber ich habe eben schon sehr viel Erfahrung aus der Lehre mitgebracht in unserem Bereich. Also das ist nochmal ein Unterschied, wenn ich noch nie Lehre gemacht habe und fange die Professur neu an und muss alles Lehrmaterial neu von null auf entwickeln. Das ist ja, es fällt ja nicht vom Himmel. Und da hatte ich schon Glück. Und dann hat es eben sehr gut in dieser Konstellation funktioniert. Und ich habe dann in 2012 wiederum die Chance gehabt, die Firmen zu verkaufen. Und dadurch, dass ich mit Vollzeit angefangen habe, konnte man, das ist eben auch gesetzlich geregelt, konnte ich dann danach die Professur auf eine Vollzeitstelle wieder ausdehnen. Und das hat in der Summe, also wenn ich das so von der gesamten Geschichte sehe, ist das wie ein Märchenweg.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und auch wirklich glückliche Zufälle, ja, dass sozusagen Druck der Konkurrenz dann übers Faxgerät reinkam, dass der Dekan gesagt hat, oh, da muss ich aber jetzt zügig sein, wenn ich Sissi Kloss
Ja.
halten will. Ja, und gleichzeitig habe ich gerade so gedacht, so einen Studiengang von der Pike auf aufzubauen, das ist ja fast wie so eine dritte Gründung, oder? Also, und ich glaube, wenn man einmal das Unternehmertum, ja, wenn man fasziniert ist, wenn man da Spaß dran hat, dann ist es natürlich unheimlich reizvoll, da auch bei
Ja.
Null anzufangen und zu überlegen, so, was wäre jetzt für mich der Idealzustand an der Ausbildung im Bereich Informationstechnologien und so, ne? Also
Ja.
Wahnsinn, was da auch für Puzzleteile
Ja,
zusammenkam.
das war wirklich eine super Chance und es hat also auch so ja, motivierend. Auch ich meine, das waren natürlich sehr anstrengende Phasen drin, ne? Das kann man sich vorstellen. Aber die Gesamtkonstellation war immer so motivierend, weil die beide Bereiche, Firma und Hochschule, haben enorm voneinander profitiert und ich hatte oft Studierende als Werkstudenten bei uns in der Firma und die haben dann wieder, manche, die bei uns waren, haben dann ihre eigene Firma gegründet und haben ganz sich an unser Modell gehalten und sowas. Das freut einen, dass da so kleine Pflänzchen in die Welt kommen und dann anfangen zu blühen. Und ja, also das war wirklich, ich kann es immer nur wieder sagen und deswegen stehe ich auch so dahinter, dass wir sagen, Traumberuf Professorin, das ist vielleicht nicht für jeden, aber sagen wir mal, von mir aus kommt, kann ich wirklich sagen, hat sich das so entwickelt, ja.
Ja, als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, habe ich ja gedacht, es richtet sich vor allen Dingen an wissenschaftlichen Nachwuchs, an Frauen, die aber schon auch irgendwie im hochschulischen Kontext immer auch noch beschäftigt sind, aktiv sind. Frau Dr. Alpagin, jetzt sind Sie ja sozusagen auch schon raus wiederum aus dem, also wirklich aus diesem Normweg, der akademischen Karriere und sind einfach, ne, also sind in der Sprachschule und lehren auch, aber eben nicht im hochschulischen Bereich. Wie genau ist denn das Projekt jetzt aufgebaut? Also wer kann teilnehmen und ne, wie nehmen Sie das auch wahr, vielleicht, Frau Dr. Alpagin? Das wäre vielleicht nochmal so die erste Frage. Wie ist das so für Sie? Was bekommen Sie da auch mit?
Ich habe das Gefühl, dass die Hochschulen genau das wollen, dass Leute aus dem nicht-akademischen Bereich kommen, die Berufserfahrung haben, die wissen, wie der Hase läuft in der freien Wirtschaft. Denn die Universität ist dann doch eher ein in sich geschlossener Kreis. Da geht es um Wissenschaft und die Leute bleiben in der Wissenschaft und gehen den geraden Weg, nicht immer, aber oft. Und an der Hochschule ist genau das Gegenteil erwünscht, habe ich das Gefühl. Ich habe mich auch bei dieser Informationsveranstaltung willkommen gefühlt. Ich habe mich auch angesprochen gefühlt, als es hieß, wir wollen Frauen, die Berufserfahrung haben, die wissen, wie es läuft in den Firmen, die wissen, was die Firmen möchten und die dann zu uns kommen und unseren Studis erklären, wie sie vorbereitet werden können oder was sie brauchen für eine erfolgreiche Karriere. Und das hat mich ermutigt. Das war das eine, dass meine Berufserfahrung erwünscht ist, gewollt ist, ein willkommenes Geschenk ist sozusagen für die Hochschulen. Das hat mich einmal ermutigt und auch die Tatsache, dass ich keine Habilitation brauche, um eine Professur an der Hochschule anzustreben. Das war mir unbekannt. Ich kannte das nur als Voraussetzung, natürlich das Studium, die Promotion und die Habilitation. Vorher hast du überhaupt keine Chance. Und dann habe ich erfahren, die Promotion ist sozusagen genug. Eine Habilitation ist nicht nötig. Auch viele Veröffentlichungen sind nicht nötig, können hilfreich sein, aber sie sind keine Voraussetzung dafür, eine Professur an der Hochschule anzustreben. Und ich glaube, viel zu wenige Frauen wissen davon, dass sie auch noch den zweiten Weg Hochschule haben und nicht nur den Weg Universität. Denn sonst hätte ich vielleicht schon viel früher angefangen zu recherchieren, wäre vielleicht schon in der ersten Runde bei Traumberuf Prof dabei gewesen. Aber so war es vielleicht genau richtig. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen. Ich habe auch mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung, mehr Berufserfahrung. Ich weiß, wie es funktioniert. Vielleicht brauchte ich auch diese Lehrerfahrung noch, um bereit zu sein jetzt für den nächsten Schritt.
Wie genau ist denn das Programm jetzt aufgebaut? Also Sie sind Mentee und Frau Professor Kloss, Sie sind Mentorin. Das heißt also, es gibt da wirklich so eine 1-zu-1-Verbindung, wo Sie ja auch durchaus sicherlich voneinander lernen, aber natürlich, Frau Dr. Alpagin, Sie auch viel von Frau Professor Kloss lernen. Aber wie genau ist das Projekt, ist das Programm aufgebaut? Was würde mich als Mentee da erwarten?
Ja, also wir haben eben ein vielfältiges Programm. Es läuft immer eine Runde, läuft für eine Mentee, läuft ein Jahr. Und dann tun wir im Vorfeld schauen, dass wir diese Tandems zusammenstellen, auch über ein Auswahlgremium und möglichst passende Kombinationen finden. Und das ist die eine Geschichte, diese 1-zu-1-Mentoring. Und da ist es so, dass die Organisation, wir als Koordinierungsstelle uns ganz raushalten, sondern lediglich sagen, es ist schön, wenn man so im Regelfall einmal im Monat sich austauscht und die Mentee mit ihren Belangen zur Mentorin oder ihr Mentor kommen kann und dann ja gemeinsam versucht wird, was können wir jetzt machen, was sind die nächsten Schritte, die Sinn machen. Und wir motivieren immer die Mentoren und Mentorinnen auch dazu, die Mentee mitzunehmen in den Berufsalltag, in die Vorlesung oder Teile in der Vorlesung selber halten zu können, sich bei den Studierenden vorzustellen, vielleicht ein Projekt mitzubetreuen, mit auf eine Veranstaltung zu gehen. Also einfach, dass man wirklich das Hochschulleben mal von innen sieht und dann ein Gefühl dafür bekommt, würde das mir zu mir passen. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Und daneben haben wir ein Qualifizierungsprogramm. Da kriegen die Mentees einen Kurs, der sehr gut ist, Berufsbild Professorin, wo man direkt auf die Berufung und die Bewerbung für eine Professur vorbereitet wird. Eine Besonderheit an der Hochschule ist ja tatsächlich, dass man 5 Jahre außerhalb der Hochschullandschaft Berufserfahrung mitbringen muss und davon 3 Jahre außerhalb jeglicher Hochschule, Uni oder sowas. Und das nehme ich aus der Praxis. Das ist eben immer wieder dieser starke Praxisbezug. Und dann hat eben das Berufungsverfahren auch seine Eigenheiten wie alles. Und das wird in einem zweitägigen, sehr intensiven Kurs mit den Mentees vorbereitet und durchgegangen, wo sie eigene Bewerbungsunterlagen auch einreichen, die dann besprochen werden, Vorträge halten, die besprochen werden und man wirklich so ein Feedback, so ein aktives Feedback auf die eigene Bewerbung kriegt. Und dann haben wir andere Kurse noch zur Hochschuldidaktik, weil eben die Hochschullehre durchaus unterschiedlich ist als an der Uni, haben wir eben extra Kurse zur Hochschuldidaktik und eben aber auch so Kurse Selbstmarketing und Resilienz und auch dann wieder ein Thema Forschung, weil ja jetzt auch die Hochschulen immer mehr auch angewandte Forschung machen möchten und sollen. Und auch das Thema wird behandelt. Und darüber hinaus oft noch ein buntes Angebot, je nachdem, welche Referentinnen, Referenten uns zur Verfügung stehen und welche Themen auch gewünscht werden, teilweise von den Mentees. Und dann haben wir eben das Netzwerk und das ist jetzt über die Jahre, kann man ja schon sagen, auch ein wesentlicher Bestandteil von uns. Und da lege ich wirklich viel Wert drauf, dass wir auch das Netzwerk aus dem Vorgängerprojekt am Leben halten. Und wir haben eben Veranstaltungen, die habe ich bei Corona eingeführt. Das nennen wir den TP-Talk. Das ist einmal im Monat eine Online-Veranstaltung, immer eine Stunde, damit die Leute, das ist auch vom Termin. Und da gibt es immer einen Impulsvortrag zum wichtigen Thema, zum Beispiel Professur und Nebentätigkeit war jetzt gerade letzte und Verbeamtung, Nichtverbeamtung und all solche Themen, die man ja da mit sich bringt. Und das macht dann eine Referentin mit Expertise und danach ist immer dann Diskussion mit den Anwesenden. Und es ist sehr beliebt, da kommen immer an die mindestens 30 Teilnehmende. Und das findet regelmäßig einmal im Monat statt mit unterschiedlichen Themen und ist für das ganze Netzwerk offen. Und dann haben wir für die jeweilige Runde eine große Auftaktveranstaltung zum Start, jetzt wieder für Runde 3 im Januar. Und dort trifft man sich, um sich direkt mal persönlich zu sehen. Alle, die können und da sind, die Mentoren mit ihrer neuen Mentee, aber auch die ganzen Verbundpartner, Verbundpartnerinnen, Rektorate aus unseren Verbundhochschulen. Also da haben wir jetzt bestimmt im Januar bestimmt 300 bis 350 Teilnehmende. Und dann sieht man sich wirklich direkt. Und wir machen einmal in der Runde auch ein zur Mitte ungefähr so ein physisches Netzwerktreffen, wo wir dann auch noch mal so zum Austausch kommen, mal sagen, wie läuft's denn überhaupt, wo auch meistens ein Impulsvortrag ist von der vorherigen Menti, von der berufenen Menti. Das wird immer sehr geschätzt, dass die sich zeigen, wie ist es denn bei dir gegangen? Und ja, und das in der Gesamtheit, das macht so die ganze Community aus, würde ich schon sagen, weil wir dann immer eine Chance haben, uns in irgendeiner Weise auszutauschen und das Ganze am Leben zu halten. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass das passiert.
Ja, und es klingt ja wirklich auch nach einem sehr umfassenden und auch zeitaufwendigen Programm, ne? Also, wenn ich überlege, im Mentoring also mitgehen zu können, viel im Austausch zu sein, den Hochschulbetrieb kennenlernen, das ganze Begleitprogramm. Frau Dr. Alpagin, wie bekommen Sie das denn in Ihrem Lebensalltag unter? Das ist ja schon ein großes Commitment. Also natürlich verfolgen Sie Ihren Traum, aber es ist natürlich auch sicherlich zeitintensiv, oder?
Ja, schon. Ich sage mal so, ich versuche es so drumherum zu bauen, neben meinen Verpflichtungen im Alltag, neben meiner Arbeit oder den verschiedenen beruflichen Verpflichtungen, die ich habe. Bisher hat es sich erstaunlich gut eingepflegt in mein Leben. Ich habe mir aber auch die Zeit genommen. Ich habe dann geschaut, dass ich mir genau die eine Stunde einmal im Monat zum Beispiel online Zeit nehme, dass ich rechtzeitig zu Hause bin. Oder wenn ich unterwegs bin, dann versuche via Smartphone teilzunehmen und da so viel mitzunehmen an Wissen, was möglich ist. Ja, aber ich versuche auch so viele Wahlfächer wie möglich auch mitzunehmen. Es gibt ja diese Pflichtfächer, die gerade Sissy erwähnt hat, mit zum Beispiel Hochschuldidaktik oder Berufsbildprofessur und die Wahlfächer Resilienz und so weiter oder KI in der Lehre. Ich habe mir zum Ziel genommen, so viel wie möglich an Kursen zu machen, egal ob Wahlfach oder nicht. Denn das ist jetzt meine Chance. Das eine Jahr ist meine Chance, so viel wie möglich zu lernen. Und ja, man muss Zeit investieren. Dann geht man halt einmal nicht sich mit Freunden treffen oder dann arbeitet man danach noch länger, um sich für den nächsten Tag in der Lehre vorzubereiten. Ich bin bereit, diese Zeit zu investieren in mich selbst letztendlich. Und wenn man will, schafft man es auch. Es ist nicht immer einfach und ich lebe ja auch nicht in Karlsruhe, ich lebe ja nicht in Baden-Württemberg zum Beispiel. Das heißt, ich muss auch immer wieder hin und her reisen für Präsenzveranstaltungen, aber das ist es mir wert gewesen. Und ich kann wirklich sagen, so wie Sissi das gesagt hat, auch diese Auftaktveranstaltung im Januar, das war toll, all diese Menschen zu sehen, all diese Frauen, die auch diesen Wunsch haben. Man tauscht sich aus, man kommt so schnell ins Gespräch. Es motiviert auch zu sagen, ja, ich bin nicht alleine mit diesem Wunsch. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin nicht den direkten Weg, nicht den geradlinigen Weg gegangen. Ich bin schon seit 20 Jahren raus und jetzt auf einmal habe ich diese Chance und ich will sie ergreifen. Und das motiviert mich sehr. Mit Kind, ohne Kind, in der Wissenschaft, im medizinischen Bereich, im MINT-Bereich, im geisteswissenschaftlichen Bereich, so wie ich. Es ist wirklich toll, was für Leute man kennenlernt und was für wundervolle Frauen und wie hilfsbereit sie sind. Es ist wirklich, ich habe mich jetzt schon mit so vielen vernetzt. Wir haben schon privat gesprochen, telefoniert teilweise, einfach um uns auszutauschen. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Und das ist wirklich Gold wert. Das kann man, das kriegt man nicht einfach so bei anderen Netzwerken.
Ja, das klingt so, ne, dass da wirklich was ganz fundiert sozusagen im Aufbau ist. Und die Zahlen sprechen ja auch für sich, Frau Professor Kloss. Sie haben das vorhin benannt. Also im ersten Durchgang waren, glaube ich, 7 Hochschulen beteiligt und 36 Berufungen sind aus dem Projektkontext erfolgt. Also das ist ja ein Wahnsinn. Ja, das sind ja wirklich, wirklich
Wahnsinn.
richtig gute Zahlen. Wie viele Mentees haben Sie denn immer so parallel im Programm?
Ja, das ist auch jetzt in dem jetzigen Projekt viel, viel mehr. In dem ersten war das kleiner natürlich. Und jetzt haben wir insgesamt den Wunsch, 240 Mentees zu betreuen in diesen ganzen Projektlaufzeit. Und wir haben angefangen, etwas zeitverzögert. Da gab es ja verschiedene, da gab es noch ja die Corona-Zeit. Wir hatten dann auch noch einen Cyberangriff an der Hochschule. Und wir haben dann ein halbes Jahr verzögert angefangen. Und deswegen haben wir jetzt praktisch erst die zweite Runde am Laufen. Und in der ersten Runde haben wir 50 Mentees aufgenommen, in der zweiten dann 82. Und jetzt die dritte Runde können wir auch wieder 85 aufnehmen. Und das sind natürlich schon große Zahlen. Und da ist auch eine Vielfalt dann dabei, sowohl fachlich, die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die Mentees, aber auch von ihrem Lebensweg, von ihrer Lebenssituation. Wie die Melike gesagt hat, mit ohne Familie, mit jünger, älter, mit irgendwelchen sonstigen Quereinstieg in die fachliche Welt. Also das ist sehr spannend. Und je mehr natürlich dann in dem Kontext zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher ist es, man trifft welche, die zu einem passen. Na, das ist sehr schön. Und die Hochschulen, also das ist ja ein Riesenradius, ganz Baden-Württemberg und die Duale, die ist ja riesig, als allein gesehen schon. Und wir haben noch das Dach der LAKOF, das ist die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten. Das ist keine physische Organisation, aber das ist eben ein Verbund, wo die Sprecherin, die aktuelle, Frau Dr. Hausmann, ist auch bei uns an der Hochschule und die ist eben mit auch in unserem Projekt, in der Projektleitung.
Und welches Einzugsgebiet haben Sie? Also ich meine, wenn Sie jetzt schon, ich überschlag mal, sind Sie ja schon mal 210, 215 Mentees in diesem Projektdurchlauf. Kommen die alle aus, nee, also Sie kommen nicht alle aus Baden-Württemberg, weil Frau Dr. Alpagin, Sie kommen aus Bayern. Aber landen die dann auch alle in Baden-Württemberg idealerweise oder also bewerben die sich deutschlandweit? Wie sind da so Ihre Erfahrungswerte?
Also es ist schon ein Schwerpunkt in Baden-Württemberg, weil das auch die Örtlichkeit, hatten Sie ja vorhin auch gesagt, spielt bei vielen schon auch eine Rolle, weil sie ja schon da sind und das Umfeld haben. Aber wir haben natürlich, es sind Mentees ganz woanders hingegangen, in Deutschland, in ganz andere Bundesländer, dann in die Professur und sogar die ein oder andere auch ins Ausland. Also das ist zwar auch nicht so häufig, aber eben, wie gesagt, kam auch schon vor. Aber das Gros bis dato ist tatsächlich an Hochschulen verteilt in Baden-Württemberg. Und das war eben auch so ein Argument, dass wir gesagt haben, alle sollen mitmachen, weil natürlich, man kann nicht sagen, wenn du jetzt im Verbund bist, in Stuttgart, darfst du aber nicht an eine Hochschule gehen in Mannheim, die nicht im Verbund ist. Das ist ja, wäre ja blöd. Und wenn jetzt alle mitmachen, kann jede Hochschule davon profitieren. Ja, und das, was das Schöne ist, ist wirklich, wir haben aus dem Vorgängerprojekt haben wir eben Mentees, die berufen sind und die jetzt auch wieder Mentorin machen. Und da hat jetzt eine, ihre Mentee ist auch schon wieder berufen, die sie dann in der Kette. Das finde ich so eine Wahnsinnsgeschichte immer wieder. Das ist wirklich sehr schön.
Und wie finden Sie die Mentorinnen oder gibt es auch Mentoren oder sind es nur Mentorinnen? Wie sieht
Also
es aus?
wir haben die eine Regel, das sind alles Professorinnen und Professoren von unseren Verbundhochschulen. Also jetzt kann nicht irgendjemand Mentor, Mentorin machen, sondern die sind alle Profs und das soll ja gerade, damit diese Hochschullandschaft auch bekannt gemacht werden kann. Und das auch Männer. Wir haben sehr engagierte Mentoren, auch sehr erfolgreiche. Und das ist genau unser Wunsch, weil ja die Männer auch in den Berufungskommissionen sind und später Kollegen. Und das haben wir tatsächlich bemerkt, dass es auch so innerhalb einer Hochschule dann ein bisschen den Geist ändert und auch die Denke, wenn Mentoren auch beteiligt sind, die gesehen haben, wie ist das denn eigentlich und wie toll ist es auch, wenn solche Frauen zu uns an die Hochschule kommen und dann dafür auch Werbung machen und so mitarbeiten, die Einstellung an den Hochschulen ein bisschen zu ändern, dass es offener wird, flexibler. Und das ist sehr schön. Also ja, wir freuen uns immer sehr, wenn Männer sich bereit erklären. Und wir rufen auf vor einer Runde, immer so im Frühjahr, und sagen, wer möchte aus den Verbundhochschulen, soll sich doch melden für die Mentorenrolle. Und zum Glück haben wir bisher immer genug, eher, also immer ein paar mehr natürlich, die nicht alle zum Zug kommen, aber die sagen, gut, dann mache ich halt in der nächsten Runde weiter. Und das ist auch, verbindet auch in den Hochschulen. Weil es gab noch nie, das muss man auch noch mal sagen, es gab noch nie ein Verbundprojekt, wo alle Hochschulen mitgemacht haben. Das ist einmalig. Und da sind wir auch sehr stolz
Ja.
drauf, dass wir das, haben wir am Anfang nicht gesagt, nee, das kann es nicht geben. Die sind doch auch Konkurrenz und dass die da zusammen ein Projekt machen, das wird es nie geben. Und alle haben unterschrieben und machen mit. Das ist fantastisch. Ja, finde ich wirklich. Das ist so außergewöhnlich.
Ich sehe bei Ihnen so im Gesicht jetzt in, wir sehen uns ja digital immer so ein bisschen den Pioniergeist durchblitzen, ne? Also Ihr Lebensweg und Berufsweg war ja durchaus untypisch und auch jetzt ist es irgendwie noch mal was einfach noch mal neu ist, was innovativ ist, also wo so dieses Unternehmerische bei Ihnen, glaube ich, einfach fest in der DNA verankert
Das
ist,
glaube
oder?
ich, das ist so. Das kann gar nicht anders sein. Aber ich muss es immer wieder sowas angehen und ausprobieren und ja, und dann, aber auch doch immer hinschauen, wo fehlt denn was und oder was könnte denn was werden, ne, und das dann richtig umsetzen zu können, das ist ein Riesenglück. Also finde ich immer für mich, ne, dass man die Chance kriegt, das tatsächlich umzusetzen, was man sich wünscht.
Ja, auf jeden Fall. Wobei meine Erfahrung auch ist, wenn man offen ist für Chancen und auch den Blick schärft für Chancen, findet man sie auch eher. Also ich glaube, wenn man keine Chancen finden will,
Ja.
dann gehen auch 100 Millionen Möglichkeiten an einem vorbei. So.
Stimmt. Man muss sich schon auch bereit sein dafür und flexibel, weil man muss sich plötzlich ganz umstellen und was anders machen. Aber wenn es dann klappt, ist es eine Wahnsinnsbereicherung.
Ja, gibt es denn ähnliche Projekte auch in anderen Bundesländern oder ist das für Deutschland schon so ein Novum, was Sie da in Baden-Württemberg aufgebaut
Also
haben?
ist auf jeden Fall in dieser Verbundgeschichte absolutes Novum. Es gab und gibt andere Hochschulen in anderen Hessen und jetzt auch in Bayern, wo lokal an einer Hochschule auch so Mentoring-Programme angeboten werden. Das gibt es, aber so ein Verbund und schon gar bundeslandübergreifend, das gibt es noch nirgends. Es gibt jetzt so Interessen, also wir werden immer mal wieder angeschrieben wegen Austausch, gerade in Bayern, da ist auch so Tendenz, dass man mal einen größeren Verbund vielleicht ins Auge fasst. Aber es ist halt auch in der Umsetzung, muss man natürlich auch schauen, dass es dann organisatorisch machbar ist. Ne, das ist ja eben, wie gesagt, nicht immer so einfach.
Ja, naja, und wenn man halt so eine Idee hat oder so einen Bedarf sieht, dann braucht man ja aber auch die
Ja.
Fördergeber, die das Geld haben, die entsprechende Ausschreibungen haben, die man dann auch überzeugen kann. Manchmal ist es ja umgekehrt, dann sieht man eine Ausschreibung und denkt, ha, da will ich mitmachen, da könnte man doch. Wie war das denn in diesem Projekt? Also war erst die Idee da oder erst die Ausschreibung und wer finanziert es auch? Wer fördert das?
Genau, also wir haben das Erstprojekt, das war eben schon nicht einfach zu bekommen. Gefördert wird es jeweils vom Ministerium und ist ein ESF-Projekt auch. Also die beiden sind die großen Fördergeber und dann zahlen auch die Hochschulen einen Beitrag, die mitmachen. Und die Mentees zahlen auch einen kleinen Beitrag für das Jahr, aber der ist wirklich nicht hoch, das sind 200 70 € im Jahr für alles, weil das Ministerium eben nicht wollte, dass das ganz umsonst ist. Und das ist so die Stellen, die das finanziell praktisch fördern. Und schon der Erstantrag war nicht einfach. Also das war urmäßig eine Idee von einer Kollegin in Stuttgart, die hatte diese Idee. Was ja das Besondere ist bei uns, wir tun nicht intern in einer Hochschule das Mentoring machen, sondern wir versuchen, Frauen außerhalb zu finden, die für den Beruf in Frage kommen. Ne, das war das Besondere. Wir sprechen Frauen aktiv an, damit sie den Beruf kennenlernen. Das gab es vorher nicht. Sonst hat man in der Firma Mentoring für die Firmenleute oder in der Hochschule oder Uni für die, die da sind. Aber nicht, dass man nach außen geht. Und die hatte das als Hochschule eingereicht. Das wurde aber in der Konstellation nicht angenommen. Und da haben wir, hat sie gesagt, ja, wäre das nicht was für ein Verbund? Und dann haben wir diesen sehr spontan damals den Verbund aus 7 Hochschulen aufgestellt und den Antrag eingereicht. Und es hat etwas gedauert, bis wir die Zusage bekamen, eben weil das Ministerium sich nicht vorstellen konnte, dass 7 Hochschulen in Frieden zusammen ein Projekt. Und dann hat uns natürlich enorm dieser Erfolg geholfen. Also ist wirklich bis dato einmalig auch. Aber es hat tatsächlich 2 Jahre gedauert zwischen dem Ende des Erstprojekts bis zu dem Start des neuen, bis eben wieder so eine Ausschreibung kam, wo wir uns dann auch bewerben konnten. Und das war auch kontinuierlicher Austausch mit dem Ministerium, wo sehen wir den Sinn drin und eben auch mit der Idee, dass wirklich alle Hochschulen mitmachen, auch die Duale, und dass das doch noch viel mehr Benefit gibt, also so Überzeugung. Und wir haben viele Gespräche gehabt mit Vertretern aus dem Ministerium, um das immer wieder darzustellen, warum wir da eine Chance drin sehen. Und letztendlich, ja, kam die Ausschreibung und dann haben wir es auch bekommen. Also es ist jetzt nicht einfach so passiert. War schon viel Arbeit, würde ich mal sagen, und dranbleiben, dass es auch wirklich dann zur Umsetzung kommen konnte.
Ja, und ja auch ein Durchhaltevermögen, ne, dass mit einer zweijährigen Pause trotzdem das Folgeprojekt dann noch in größerer Form aufgestellt werden konnte, ne, weil manchmal irgendwie brechen dann ja vielleicht Personen weg, weil die die Stelle wechseln, das Netzwerk verändert sich und dann ist da nicht mehr so viel Power dahinter und dann verläuft sowas ja auch schnell im Sande, ne, deswegen finde ich das schon beachtlich, dass auch mit einer Pause und ein bisschen Holperstrecke das Ganze noch größer auch aufziehen zu können. Also Respekt, muss ich echt sagen, das höre ich auch nicht oft oder nicht
Das
viel.
spricht was ganz, also muss ich ehrlich sagen, nochmal was ganz Wichtiges an, denn das Team in so einem Projekt, das ist das A und O für den guten Ablauf. Und das liegt an den Personen, die natürlich da involviert sind. Und wenn man jetzt ein Team hat, was super auf sowas eingestellt ist und funktioniert, und dann ist das befristete Stelle, ja, weil das Projekt zu Ende ist, was macht man dann? Und ich hatte halt das Glück, dass ich noch andere Projekte habe und konnte ein bisschen überbrücken. Ja, aber wenn man das nicht hat, dann sind die müssen ja woanders ihre Stellen finden. Die können ja nicht einfach sagen, ja, dann warte ich halt, wenn man es nicht mal weiß. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, weil wenn man immer wieder mit neuen Personen anfangen muss, ist ja ein Wahnsinns-Initialaufwand. Und nicht jede Person ist wie immer auch für alles geeignet, ne? Und deshalb hat uns, also wir haben jetzt auch nicht alle, wir haben jetzt ja viel mehr Personal, aber die Frau Dr. Hertha, die war schon im Altprojekt dabei und hat eben auch dann sehr viel Erfahrung mitgebracht und die konnte jetzt auch wieder dann in das Neue, hatte halt auch noch eine Elternzeit glücklich dazwischen. Also, so sehen Sie, immer wieder waren so Chancen da, die uns entgegenkamen. Und dann hat das auch zeitlich dann gut harmoniert mit einer Überbrückung, dass sie dann auch in das neue Projekt wieder einsteigen konnte. Und das, die anderen sind dann sukzessive dazugekommen und jetzt sind wir ein super Team von 5 Leuten und das ist ein so. Das A und O, damit man das stemmen kann. Das ist ja nicht so ohne so ein Riesending.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Frau Dr. Alphagen, ich würde gerne nochmal, also Sie sind ja, wenn ich das jetzt raushöre, so in der Endphase des Mentoring-Jahres, ne? Wenn Sie mal so überlegen, wo Sie im Januar diesen Jahres gestartet sind und wo Sie jetzt stehen, was hat sich verändert? Wie hat sich vielleicht auch Ihr Ziel konkretisiert? Also wie gehen Sie raus aus diesem Mentoring, anders als Sie reingekommen sind vielleicht?
Nummer eins, gestärkt dadurch, dass ich immer mehr Frauen kennengelernt habe, die auch diesen Wunsch haben. Dann Nummer zwei, weil ich Sissy kennengelernt habe und auch das große Glück habe, dass genau sie meine Mentorin geworden ist. Das war ja auch wieder ein Zufallstreffer. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und dass es von Anfang an so warmherzig war von ihrer Seite. Ich meine, sie ist eine Professorin aus den MINT-Bereichen, aus schon seit der ersten Stunde. Gleichzeitig leitet sie auch noch so ein Programm und sie ist so lieb, so ein lieber, netter Mensch. Also es ist so einfach, mit ihr zu reden und meine Zweifel und Selbstzweifel manchmal auch mal so zu verbalisieren oder wo soll ich überhaupt anfangen? Es ist so groß. Und sie nimmt das immer mit sehr viel Gelassenheit und mit einem Lächeln. Das hat mir auch sehr viel Druck rausgenommen. Deswegen kann ich jetzt dieses Programm ohne Stress durchlaufen und es sogar genießen. Alles, was ich lerne, ist dann ein Plus in meinem Leben und auch in meinem Lebenslauf. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mit einer Professur gekrönt wird. Aber selbst wenn es nicht sein sollte, bin ich dankbar, dass ich dieses Programm gefunden habe, denn es hat alles seinen Sinn. Und so habe ich wieder wundervolle Menschen kennengelernt, mit denen ich auch weiterhin in Verbindung bleiben werde. Und ich habe auch demnächst wieder ein Seminar, das heißt Berufsbild HAW-Professur steht mir noch bevor, dieses wichtige Seminar, dieses zweitägige. Da werde ich wieder Input bekommen, das heißt Tipps bekommen, wie kann ich meine Bewerbung verbessern, wie kann ich meine Präsentation verbessern und so weiter und so fort. Und das wird mich meinem Ziel vielleicht doch noch ein Stückchen näher bringen. Also ich bin guter Dinge.
Ja, ah, das ist schön. Frau Professor Kloss, wie nehmen Sie denn die Entwicklung von Dr. Alphagen wahr? Also wie hat sie angefangen vor einem Jahr und wo steht sie jetzt? Was haben Sie da so wahrgenommen?
Also ich fand sie vom ersten Tag an unheimlich mutig und engagiert und eben auch willig, sich auf neue Dinge einzulassen. Das fand ich auch für mich wieder sehr bereichernd, weil das ist ja auch nicht immer so der Fall. Und dann haben wir Sachen auch ausprobiert. Also sie war auch bei mir in der Vorlesung, hat selber ein Part mal von der Vorlesung gehalten. Und das hat immer so unkompliziert geklappt, sodass ich mir vorstellen kann, sie ist eine ideale Kandidatin für eine Professur. Ist halt in ihrem fachlichen Bereich nicht ganz so verbreitet in den Hochschulen, dass es da Studiengänge gibt. Aber wir bleiben dran und suchen. Und es gibt eben auch immer wieder gute Treffer. Und da denke ich, ist sie wirklich gut. Und ich denke, wir haben in diesem Mentoring ja ein bisschen den Blick daraufhin geschärft und auch geschaut, was kann man schon im Umfeld sich dazu vielleicht anschauen. Und ja, dass sie eben einfach das kennenlernt. Und ich erlebe sie nach wie vor sehr, ja, sehr gewinnend. Und eben positiv, was ich als eine wunderbare Entwicklung sehe, dass es nicht eben in die andere Richtung gegangen ist. Ich bin jetzt ganz frustriert und das war ja gar nichts, ne? Sondern das ist ja auch immer ja eine Herausforderung. Und es hat wirklich, finde ich, beidseitig, glaube ich, sehr gut geklappt.
Ich bin auch dir, Christi,
Ja,
sehr
also.
dankbar. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber ich musste Sie nochmal da meinen Dank aussprechen. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich nicht nur betreut hat, sondern auch mich mitgenommen hat. Ich durfte bei ihr dabei sein, zuhören. Ich durfte bei ihr einen Vortrag halten, auch wenn es ein kleiner Vortrag war. Und es war super. Die Länge war auch für mich genau richtig, denn ich war da auch so, oh, was kann ich tun? Etwas Neues kreieren, für Studis was vorbereiten, ist etwas anderes als für meine Schülerchen. Es hat aber wunderbar gepasst und wir sind dann ganz früh am Morgen mit halb geschlossenen Augen von München losgefahren nach Karlsruhe. Das war jetzt auch nicht so einfach, aber es ging. Das heißt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich bin dir so dankbar, dass du mir diese Möglichkeiten gegeben hast und dass ich auch weiß, dass wenn was ist, dass ich jederzeit dich anrufen kann. Das ist mir schon sehr viel wert.
Ja, also es ist ja so, wie man auf Neudeutsch sagt, it's a match. Ja, so klingt es, dass sie wirklich da auch gut harmonieren und auch, dass es auch nicht nur in eine Richtung geht. Also, ne, dass sie als Mentee, Frau Dr. Alpagin, sozusagen Informationen abziehen, sondern es klingt für mich auch so, Frau Do Professor Kloss, dass sie auch was zurückbekommen, was ihnen auch das Herz öffnet sozusagen, wo sie sagen, ach, das ist auch wirklich sinnstiftend für mich, das zu tun und in diesem Projekt zu sein.
Absolut. Und das kriegen wir also von, ich kann es als Mentorin immer, immer wieder bestätigen. Man erfährt so viel auch von anderen Bereichen, von anderen Lebensformen. Und man sieht selber auch, oh, an das habe ich gar nie gedacht oder das könnte ich mir auch mal anschauen. Und das ist immer eine Bereicherung. Und das kriegen wir auch immer wieder von zurückgespielt von unseren Mentoren, Mentorinnen, dass sie sagen, das ist ein Ja, das ist wirklich für sie auch eine große Bereicherung darstellt.
Ja, wir nähern uns der
Okay.
Zielgerade unseres
Ja.
Gesprächs. Was mich ja noch mal interessieren würde, ist, und da frage ich mal bei Ihnen an, Frau Dr. Alpagin, wann, was würden Sie denn anderen Frauen mit auf den Weg geben, die mit einer akademischen Karriere liebäugeln, aber unsicher sind? So aus den Erfahrungen, die Sie bislang gemacht haben, was würden Sie denen empfehlen?
Ich empfehle allen Frauen, die mir heute zuhören, seid mutig. Ihr habt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Man ist einfach da, wo man schon vorher war. Und das Beste ist, man steigt auf und kommt endlich ans Ziel, an seinen Wunsch, ja. Und das ist doch mal etwas, das es wert ist zu riskieren.
Ja, schön, vielen Dank. Und Frau Professor Kloss, was würden Sie anderen Professorinnen und Professoren empfehlen, die überlegen, wie sie mehr Frauen in Professuren begleiten können oder vorbereiten können auf Professuren?
Ja, ich denke, also das Entscheidende ist tatsächlich, dass man vom realen eigenen Umfeld irgendwas zeigt und vorführt, mit einbindet, damit man einfach sagt, das bleibt nicht nur Theorie und es kommt, sondern auch wirklich praktisch rüber und man kann sehen, wie sich das darstellt. Und durchaus auch mal Sachen anspricht, die nicht immer, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, sondern es ist natürlich auch, gibt auch dies und jenes, was nicht so schön ist oder was auch anstrengend ist, aber dann immer wieder sagen, wo liegt eigentlich der Vorteil in dieser Art von Berufsleben? Was ist der Vorteil? Und den großen Vorteil sehe ich wirklich in der Eigenständigkeit. Ja, man kann wirklich, also klar hat man seinen Kolleginnen und Kollegen den Studiengang, aber man darf selber absolut bestimmen, was man unterrichtet und in welche Richtung man sich fokussiert und wie man sich dann da wieder ausbreitet. Da gibt es keine Chefin, kein Chef. Das ist ja was ganz Besonderes. Und ich kann selber, bin selber Herrin meine Zeit. Und dieses ist nicht selbstverständlich. Das können sich die Leute auch manchmal nicht vorstellen, wenn man aus einem anderen Berufsumfeld kommt. Und das würde ich immer und Kollegen auch empfehlen, dass sie in ihrem Umfeld, wo sie denken, Mensch, das wäre auch eine Person, die könnte in die Professur kommen, mal sagt, Mensch, schau dir das doch mal an. Und wenn es so lange so Projekte gibt wie unsere, halt auch da mitzumachen. weil das ist natürlich eine vorbereitete Fassung, wie man da hineingeführt werden kann. Aber das geht auch, indem man eben sagt, ich nehme dich mal mit oder ich setze dich auch einfach mal in meinen Unterricht rein, da ist man ja frei. Man ist, kann das wirklich da auf so eine Weise motivieren.
Ja, wir enden jetzt mal mit so einem kleinen Werbeblock, weil wenn ich richtig gerechnet habe, wird es 2027 auch noch einen Mentoring-Durchgang geben, oder? Weil das Projekt geht ja über 5 Jahre. Und wenn ich auch richtig gerechnet habe und mir denke, Sie haben jetzt ab Januar 85 Mentees schon drin, dann ist wahrscheinlich der Durchgang auch schon relativ voll. Das heißt, wer jetzt nach dem Anhören dieses Podcasts Interesse hat, und sich denkt, boah, das ist aber ein tolles Projekt und ach, eine Professur, das wäre für mich ein Traumberuf, hätte ja dann 2027 noch mal eine Chance, oder?
Ganz genau. Also das, da haben wir wieder eine Runde und da geht es wieder ganz normal im 26 los, in der Mitte ungefähr mit den Bewerbungen dafür. Und ja, auf jeden Fall, wir freuen uns auf Bewerbungen und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Deswegen haben wir auch das Projekt jetzt so am Laufen, weil es werden viele jetzt vorhandene Professoren gehen in Ruhestand. Das ist ja auch, weil die von der Geschichte der Hochschulen jetzt ganz natürlich. Und da werden Stellen nachbesetzt und es müssen natürlich neue Fächer mit rein, weil ja die Welt sich so stark und so schnell ändert. Und da werden auch Kollegen, Kolleginnen gesucht, die eben diese neuen Themen mit reinbringen in die Hochschule. Also es ist ein eigentlich idealer Zeitpunkt. Ja, und es gibt Stellen. Das ist auch noch ein großer Unterschied gegenüber Universitäten. Wir haben durchaus mehr offene Professurenstellen als an den Universitäten.
Ja, das heißt also wirklich eine gute Zeit für alle Frauen, die akademisch arbeiten wollen, die innovativ sein wollen, die selbstbestimmt, aber in einem, ich sag mal, festen
Ja.
Umfeld arbeiten wollen, abgesichert, die ihr Wissen weitergeben wollen und damit auch wirklich Gesellschaft und auch Wirtschaft gestalten, ja, mit dem, was sie leisten. Da ist also eine Menge in Bewegung und genau die Frauen haben 2027 nochmal die Chance. In den Shownotes ist natürlich der Link zum Traumberuf Professorin Plus zu finden und auch noch ein paar weitere Informationen. Also wer Interesse hat, guckt gerne in die Shownotes. Ja, ich danke Ihnen herzlich, Ihnen beiden, dass Sie so viele auch persönliche Einblicke gegeben haben, Einblicke in das Projekt und auch in das Potenzial des Projekts. Und also ich freue mich einfach, dass wir den Weg gefunden haben von Hannover, Bayern, Baden-Württemberg in dieser Mischung. Genau, dass Sie zu Gast waren bei mir.
Ja, vielen Dank. Uns hat es auch, also mir, schon mal ganz viel Freude gemacht.
Ja,
Vielen
mir auch.
Dank,
Dankeschön.
dass Sie das Thema auch interessant fanden und wir so eine super schöne Stunde gemeinsam hatten. Ja.
Ja, gerne. Es war mir eine
Super.
Freude.
Okay.
Auch untypische Wege in eine Professur sind also möglich. Das zeigen die Einblicke in das Projekt Traumberuf Professorin Plus. Hochschulen für angewandte Wissenschaft bieten hier offenbar eine größere Flexibilität, weil die Berufspraxis viel mehr Gewicht bekommt und auch ein Einstieg, zum Beispiel mit Mitte 40, leichter möglich wäre. Also, liebe Bildungsfrauen, wer will vom Träumen ins Tun kommen? Und falls du schon Professorin bist, wie kannst du selbst den Weg in eine akademische Karriere ebnen? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.